What's up, boys and girls? It's the boy, Will Compton, and you're listening to First and 10, the official podcast of the German Titans. Let's go.
30, 20, 15, 10, 5, inside.
He's sitting with my wife right now, my kids. That poor guy.
Gotcha! He's not getting away from the top speed. There are no flags on the field. It's a miracle. Tennessee has pulled a miracle.
Guten Abend. Denn wunderschön ist hier ja nichts mehr. Nein, rewind. Einen wunderschönen guten Abend zu einer neuen Folge First and Ten. Ich freue mich ganz besonders, Lars mal wieder begrüßen zu dürfen. Hallo Lars.
Ja, guten Abend zusammen. Ich freue mich, euch beide mal wieder zu sehen und zu hören.
Und mich gibt es ja nur bei anderen Podcasts wie letzten Freitag alleine. Ansonsten immer im Doppelpack mit Chris.
Abend.
Ich wollte gerade sagen, auch wenn er nicht antwortet. Chris ist ein bisschen out of order, aber dafür ist Lars heute dabei. Schön. So, herzlich willkommen in der letzten Saison. So fühlte sich zumindest an.
Ja.
Wir schreiben Januar 2023. Wir bereiten uns gerade auf die Offseason vor. Haben eine lange Negativserie hinter uns. Nein. Ja, Mensch. Wir dürfen jetzt voller Vorfreude, Daniel schreibt, haha, super Stimmung. Ja, wie denn auch? Nein, also wir dürfen recappen. Das schöne Spiel gegen die New Orleans Saints, wo wir letzte Woche eine wunderbare Preview-Folge hatten und den Samu zu Gast hatten. Freitag habe ich dann mich revanchiert und Freitagabend ein Live-Podcast quasi mit den Samu bei den Saints Germany gemacht. War beides sehr interessant, qualitativ weitaus hochwertiger, ohne eingebildet zu sein, als das Spiel von Ryan Tannehill.
Ja. Aber ich denke, da war einiges hochwertiger in der letzten Woche als das Spiel von Ryan Tannehill. Ne? Ich habe schon gedacht, ich hätte mich wenig mit Football in der Preseason beschäftigt, aber da war ich wohl nicht der Einzige, wenn ich da aufs Feld geguckt habe.
Kann ein Grund sein. Kann ja tatsächlich ein Grund sein, um gleich mal da reinzugrätschen. Vorab begrüße ich aber auch noch Michael. Bevor wir wirklich in die Spiel-Review gehen, ins Recap gehen, möchte ich einmal vorweg sagen, die NFL hat an diesem Wochenende wenig Feuerwerk gezeigt. Ich habe zwischenzeitlich mir unsere Niederlage und unsere Struggle in der Offense auch schön geredet mit, nun ja, irgendwie strugglen alle Offenses, fast alle. Die Dolphins haben ordentlich abgeliefert zum Beispiel. Ja, gab einige. Die Cowboys haben ja auch viele Punkte gemacht, aber auch eher über die Defense und Special Teams.
Naja. Dabei nochmal vielen Dank. Fantasy Football war super, wenn man gegen die Cowboys gespielt hat das Wochenende.
Ja, aber also vielleicht war es tatsächlich so ein bisschen so. Wir haben wieder das erste Game verloren, wie die letzten beiden Jahre auch schon. Wir haben wieder eigentlich gedacht, dieses Spiel kannst du nicht verlieren. Und wieder haben wir unsere Starter in der Preseason irgendwie auch nicht so wirklich spielen lassen, vor allen Dingen offensiv, sodass man vielleicht sagen sollte, das hier war jetzt Preseason Game 3 oder so. Es läuft auf jeden Fall nicht so richtig zusammen. Ryan Tannehill sah so aus, als hätte er eigentlich jeden Snap benötigt in der Preseason und weint da jetzt drum, dass er sie nicht bekommen hat. DeAndre Hopkins saß neben ihm und sah genauso aus, als hätte Ryan Tannehill jeden Snap in der Preseason benötigt. Alles in allem durchaus enttäuschend, aber das ging ganz, ganz vielen, vielen Franchises an diesem Wochenende so. Es gab ja durchaus einige Überraschungen, aber vor allen Dingen starke defensive Leistung und eher schlechte offensive Leistung mag teilweise Richtung Bengals guckend am Wetter auch gelegen haben und an der Injury und so weiter und so fort. Aber teilweise war es dann ja auch überraschend schlecht bei einigen. Ne? Gut. Okay, so viel dazu zu dem großen Rahmen. Jetzt geht mal rein ans Eingemachte. Wer möchte sich zuerst melden zu diesem wunderschönen Spiel vom Sonntagabend 19 Uhr?
Ja, ich kann mal anfangen und ich wollte bei einer Sache kurz widersprechen. Eins hat sich nicht so angefühlt wie letzte Saison. Wir haben tatsächlich einem Receiver 13 Targets gegeben. DeAndre Hopkins hatte 13 Targets und 7 Catches. Ich versuche, bevor ich zu dem ganzen Scheiß komme, dem Spiel was Positives abzugewinnen. Eigentlich wollten wir das ja. Aber es war das falsche Spiel, um das auszuprobieren, weil man gesehen hat, dass mit Henry mehr funktioniert hat als über Tannehill und das Passspiel oder mehr funktioniert hätte, wenn man ihm den Ball häufiger gegeben hat. Man hat irgendwie das gemacht, was wir so lange sagen, Henry irgendwie ein bisschen schonen und Tannehill nimmt mehr Pässe und wir geben einem Top-Receiver viele Targets, aber die müssten dann auch ankommen beziehungsweise vernünftig geworfen werden.
Weißt du, wie das für mich gewirkt hat? Als wenn wir einen neuen OC hätten, der eine neue Philosophie einbringen möchte mit einer neuen O-Line, die eigentlich ja gut da, also eine gute Leistung geboten hat, mit neuem Receiver, alles neu. Und als wenn die das erste Mal zusammen auf dem Platz stehen.
Ja, war ja auch so. Also, aber trotzdem, wenn ich da schon mal reingrätschen darf, muss auch ein neuer OC in Halbzeit 2 erkennen, gibt Derrick Henry den Ball. Egal wie. Ja, also der Mann hat ja, glaube ich, in der ganzen zweiten Hälfte 3 Carries bekommen. Ich glaube, er hatte zur Halbzeit 12 und ist bei 15 rausgekommen. Und das ist eine Sache, die funktioniert nicht. Er hat zur Halbzeit über 100 Yards Scrimmage gehabt und ist jetzt am Ende bei, was hat er gemacht? 129. Das heißt, er hat gute 20 Yards in der zweiten Hälfte gemacht. Und tut mir leid, gib dem besten Spieler in diesem Team den Ball und lass ihn laufen. Es hat ja funktioniert. Er hat ja trotzdem über 4 Yards wieder per Carry gemacht. Er hat 2 Screenpässe gefangen für über 50 Yards. Und wir lassen ihn in Halbzeit 2 nicht spielen. Er stand ja noch nicht mal auf dem Feld in den entscheidenden Situationen. Es ist 3rd-and-2 und wir gehen mit Tajay Spears in die Formation im Backfield. Ja, herzlichen Glückwunsch. Was wird denn wohl passieren? Ja, also da brauche auch ich kein Hellseher zu sein und ein relativ eingeschränktes Verständnis von Football haben. Aber wenn ich bei 3rd-and-2 den besten Running Back in diesem Team und wahrscheinlich noch immer mit einem der Top 5 Running Backs der Liga habe, der eigentlich 2 Yards fällt nach vorne, wenn er läuft, dann muss der auch mal auf dem Platz sein. Ja, und das habe ich nicht nachvollziehen können. Neue Philosophie hin oder her. Am Ende des Tages ist dein Ziel und dein Job, ein Footballspiel zu gewinnen. Und da muss man auch über seinen Schatten springen und einfach sehen, was den Tag funktioniert hat. Und dieses empty Backfield mit, das soll ja Ryan Tannehill alles viel leichter machen, damit er sehen kann, was die Defense direkt vorhat, hat vorne und hinten nicht geklappt. Aber wir haben es immer weiter spielen wollen, haben es immer weiter gespielt und haben da ein bisschen auch die Quittung für kassiert, wie ich persönlich finde.
Ja. Und wir hatten einen von den Saints, wie es Martin schon gesagt hat, letzte Woche in der Prediction hier mit sitzen, der über die Saints Defense gesagt hat, Secondary geil, über die D-Line macht er sich ein bisschen Gedanken, weil es da Abgänge gab und neue Pieces dazugekommen sind. Und er hat Sorge, dass Derrick Henry die D-Line schredden könnte. Okay, dann eigentlich im Grunde genommen hat er das vorausgesagt, was wahrscheinlich funktioniert hätte. Wir haben halt einfach Derrick Henry freiwillig aus dem Spiel genommen und haben versucht, eine super starke Secondary zu schlagen, indem wir Tannehill 35 Pass-Attempts geben. Ja.
Gut, also ich bin ja grundsätzlich ein Fan davon, nicht nur schwarz und weiß zu sehen. Wir können jetzt nicht sagen, ja okay, gib einfach nur Derrick Henry den Ball, er ist der beste Spieler und wir haben uns das ganze letzte Jahr darüber aufgeregt, dass wir keine Kreativität im Playcalling haben. Also irgendwo müssen wir auch die Mitte sehen und es war schon nice to see, dass Kelly da durchaus einen Plan hat, auch die Offense aufzumachen und mehr ins Passing Game zu gehen. Das sind ja gute Ansätze gewesen. Und durchaus auch, wenn es jetzt scheiße gelaufen ist, kann das ja durchaus etwas sein, wovon wir im Verlauf der Saison noch profitieren können. Ich glaube, dass dieses Gesamtkonstrukt einfach scheiße war, weil zu viele Leute am gleichen Tag scheiße gebaut haben in den blödesten Situationen. Das fängt an mit Ryan Tannehill, der einfach schlecht gespielt hat, der schlechte Würfe genommen hat, abgesehen von den drei Interceptions ja durchaus noch einige mehr, einfach schlecht zum in Richtung Receiver nur gebracht hat. Ich glaube, fünf Pässe hätten locker intercepted werden können. Die Dinger, wo die Receiver wide open waren, auch in Traylon Burks, vor allen Dingen Chick Okonkwo, auch in Tajay Spears am Ende des Games, wo er die Bälle nicht an den Mann kriegt, wo wir noch hätten das Spiel gewinnen können. Es gab ja durchaus positive Ansätze im Playcalling, in der Leistung von einigen Spielern, gerade auf der defensiven Seite des Balls, wie man heute auch durchaus nochmal lesen konnte, auch in der Offensive Line, über die wir uns viele Gedanken gemacht haben. Aber es gab einfach zu viele negative Beispiele, negative, schlechte Leistungen von einzelnen Leuten wie Ryan Tannehill, wie in einigen Situationen Kelly, der versucht hat, ja vielleicht zu viel auf einmal zu ändern oder so, wie Mike Vrabel, der blöde Entscheidungen getroffen hat, wie auch wenn wir sie nicht für unsere Niederlage blamen wollen, wie teilweise die Schiedsrichter die komische Entscheidung getroffen haben. Ja, also
Ich gebe dir da ja vollkommen recht, dass es schon gut ist, dass wir Kreativität zeigen wollen. Aber ich finde halt, wenn du im Laufe von so einem Spieltag oder es dann einfach merkst, dass die Kreativität zwar gewollt ist, aber an dem Tag vielleicht einfach nicht gekonnt, dann ist es ja trotzdem auch irgendwo die Aufgabe zu sagen, es funktioniert gerade nicht, wir müssen nochmal einen Gang zurückschalten und wir müssen das spielen, wo wir auf jeden Fall sicher gehen können, dass wir es drauf haben, das Ganze zu spielen. Ja, und das, finde ich auch, macht dann auch einen guten HC, einen guten DC oder einen guten OC aus, dass man auch da dann irgendwie diesen kleinen Schritt zurück macht, freiwillig, und auch mal sagt, ey, das, was ich mir vorgestellt habe, funktioniert vorne und hinten nicht, aber wir haben gesehen, was funktioniert, und dann muss ich halt im vierten Viertel oder Ende drittes Viertel auch einfach mal sagen, ey, wir nehmen das, was in Halbzeit 1 funktioniert hat. Das war der Lauf über Henry und das waren Screen Passes. Das ist ja primär das, womit wir unsere Yards gemacht haben. Aber diese beiden Möglichkeiten haben wir uns ja selber komplett genommen in der zweiten Halbzeit, indem wir einfach was komplett Neues gespielt haben. Und da hat man dann halt einfach gemerkt, dass dieses Team in der Konstellation, gerade offensiv, in der Preseason, keinen einzigen Snap in dieser Art und Weise gesehen hat. Und das haben wir jetzt die letzten Seasons immer gesehen, gerade seitdem auch die verkürzte Preseason da ist. Und auch da muss man sich vielleicht auch schon mal jetzt, auch wenn es viel zu früh ist, für die nächste Preseason mal Gedanken machen, dass man das vielleicht einmal ändern sollte, dass man der kompletten Starting-O auch mal ein oder zwei Drives oder ein komplettes Viertel im dritten Spiel gibt, dass die einfach sich einmal eingrooven können und wissen, wer macht hier was. Weil auch da fand ich, wer war es nochmal bei uns, rechter Guard?
Brunskill.
Ja, an dem hast du gesehen, wann der Ball gesnappt wurde. Er hat ja Brewer gefühlt immer auf den Arsch gehauen und danach wird gesnappt. Ja, also das ist auch irgendwann dann kein Wunder mehr, wann die Snap-Counts kommen. Und dann ist auch kein Wunder mehr, dass auch Ryan Tannehill über 60% der Zeit gepressured wird. Ja, auch wenn die Pocket eigentlich größtenteils relativ solide stand, muss man sagen. Aber
ich
das
ist auch gerade dazu, ich fand, es gab ein, zwei Situationen, wo Tannehill einfach, also der wirkte insgesamt nervös. Martin hat es eben schon gesagt, wir haben uns jetzt darüber beschwert, dass man ihm dann vielleicht doch zu viele Pass-Attempts gegeben hat, weil es nicht funktioniert hat, aber die Pass-Attempts, die funktioniert hätten, hat er auch einfach nicht angebracht. Da hat er schlechte Würfe genommen und wide open Receivers nicht getroffen, und ich finde, er ist aber auch in mindestens zwei, drei Situationen einfach war die Pocket sauberer, als es irgendwie den Anschein hatte, weil er irgendwie wirkte irgendwie viel zu nervös und ist schon quasi halb auf der Flucht gewesen, aber er hätte einfach noch ein bisschen länger Zeit in der Pocket gehabt, tatsächlich. Das ja, kam auch noch dazu. Also
das, wirkt das eigentlich das, völlig oft. Das ist das, was du dann auch gesehen hast, als sich irgendwann Derek Carr auch eingegroovt hatte, dass sein linker Tackle echt Probleme hat gegen Aden Key. Das war ja das Matchup, das hättest du von vorn bis hinten so hart bespielen müssen eigentlich. Der gute Mann, ich will ihm nichts Böses, war ja letztes Jahr, glaube ich, hart verletzt auch oder lange verletzt und hat mehr oder weniger jetzt einen Rookie hier nochmal. Aber der hat ja großteils gar kein Land gesehen und hat dann ja trotzdem keine Unterstützung bekommen. Aber als sich da Derek Carr dann auch ein bisschen drauf eingegroovt hat, hat man auch gemerkt, dass auch er in dem neuen Umfeld sich einfach auch deutlich wohler gefühlt hat. Und danach kamen dann ja auch die Granaten. Und da muss man sagen, sehen wir so gut, wie ich die Defense insgesamt finde. Das ist mein absolutes Licht in dieser Mannschaft, mal wieder, genauso wie letztes Jahr. Wie Martin schon meinte, ich glaube, wir könnten auch einfach irgendeine Folge vom letzten Jahr nehmen, aus der zweiten Saisonhälfte, die abspielen. Und wir würden vom Prinzip her wieder sagen, wir haben keine Ahnung, wie wir punkten. Aber wir haben wieder unter 20 Punkte zugelassen. Und das, obwohl unsere Secondary bei langen Pässen wieder zum Teil haarsträubend schlecht war. Genau das gleiche wie letztes Jahr. Es sieht so ein bisschen halt aus wie das letzte halbe Jahr. Mit ein bisschen Veränderung, dass die O-Line vielleicht ein bisschen besser steht. Die sind aber alle in dieser Konstellation neu, sei es komplett neu im Team, sei es auf einer neuen Position. Und das geht halt nicht von heute auf morgen, wenn du alle changest.
Ja, und wir waren eben dabei, dass man jetzt irgendwie, ja, so nach dem Motto, hinterher ist man immer schlauer, aber wir hatten das letzte Season auch, dass wir angezweifelt haben, wie clever das ist, der oft den Offensive Star dann quasi gar keine Snaps in der Preseason zu geben. Und meinetwegen gibt Henry keine, aber Tannehill, wenn er neue Receiver dabei hat und hinter einer neuen O-Line und so, ja, was... Und wir haben es ja in der Defense, die, das möchte ich irgendwie auch nochmal hervorheben, die für mich auch, also die ist völlig, erstens ist sie die bessere Unit, okay, das war uns eigentlich vorher schon klar, aber die sind auch ganz anders aufgetreten, fand ich. Also die wirkten viel, viel besser eingespielt, gerade die D-Line, die hatten auch irgendwie viel mehr Feuer unterm Arsch und witzigerweise hat man denen ja, der Starting Defense, hat man ein komplettes Viertel gegeben im letzten Preseason-Spiel oder zumindest mehrere Drives. Da hätte ich das irgendwie für weniger, also ja, hat man jetzt gesehen, es wäre eigentlich wahrscheinlich weniger nötig gewesen, dieser Unit da die Snaps zu geben, als den Offensive Startern, weil du kommst raus, das Spiel geht los, wir starten mit Defense, ist gar nicht dazu gekommen, weil Hooker einen supergeilen Fumble forced und ihn gleichzeitig dabei recovered. Es geht super los, der Junge hat Bock. Die Defense hat Bock, Arden Key ist absolut brutal und wild. Ich bin jetzt schon ein Riesenfan davon, wie der spielt, weil er einfach wirkt, als würde er jedem den Kopf abreißen, wenn er um die Ecke kommt. Ich finde es richtig, richtig gut. Das ist genau das, was ich an Defensive mag. Aber dann passiert es, du hast direkt am Anfang des Spiels einen geilen Turnover. Du hast später nochmal eine Interception von Hooker. Du hast Sacks von Key, von Autry, der wieder ein geiles Spiel gemacht hat. So wie letztes Jahr. Defense is on fire. Und dann direkt nach dem ersten Turnover, den wir kreieren, nach dem Kickoff, Offense kommt raus mit einem absolut kurzen Feld. Was passiert? Kassierst schon wieder eine Flagge für einen False Start. Ich glaube, irgendwann drin war auch ein Delay of Game. Vielleicht nicht in dem Drive direkt, aber irgendwann kam wieder eins. Die Offense wirkte einfach wieder wie, ach ja, wir haben ein richtig gutes, kurzes Feld. Lass mal gucken, ob Nick Foles kicken kann. Was er zum Glück kann.
Ja.
Aber ganz ehrlich, wenn du diesen Turnover machst beim Kickoff und da kommt ein 50-Yard-Field-Goal-Try bei raus, also tut mir leid, dann hat die Offense einfach völlig, völlig.
Wir haben, glaube ich, an der gegnerischen 24 gestartet und bist dann in dem Drive nach hinten gegangen ja, und musst dann einen unendlich langes Field Goal für die Position kicken. Und das war schon irgendwie so, es fing richtig gut an und dann geht es direkt rückwärts, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes rückwärts. Es ging ja nicht holprig los, sondern es ging einfach aus der Situation heraus katastrophal los.
Du kannst dich besser anfangen und du musst dann eigentlich irgendwie 14-3 führen, statt hier und da mal 6-3 oder dann 9-6 oder so ein Scheiß.
Ja, es ist halt wieder so, es steht 9-6 zur Halbzeit, wir sind zur Halbzeit wieder vorne und werden in der zweiten Halbzeit outscored. Haben wir ja gefühlt letztes Jahr auch häufig gehabt. Ja, also Defense on Fire bringt dir die Möglichkeiten werden nicht genutzt, sei es egal wodurch, ob Playcalling, schlechte Plays, schlechtes Blocking, keine Ahnung. Und am Ende des Tages sitzen wir wieder hier, wie die letzten 7 Spiele auch, und sagen, woran hat es gelegen? Ja, woran hat es gelegen? Ne? Und jedes Mal heißt es, wir haben ein kurzes Feld, wir haben eine kurze Position. Das, was eigentlich nicht passieren darf, was dann auch passiert ist, wo die Defense uns auch mal wieder den Arsch gerettet hat, ist dann, dass der erste Punt geblockt wird. ja, da auch noch mal super viel Glück gehabt, dass der durch den Spin noch mal gute 15 Yards, glaube ich, nach vorne gerollt ist, bevor er ins Seiten ausgegangen ist und nicht an der 10 liegen geblieben ist, sondern dann, glaube ich, an der 26 oder was auch immer. War aber auch katastrophal geblockt. Ja, oder halt gar nicht geblockt an der Line. Und das sind halt so Dinge, ja, die dürfen eigentlich nicht passieren. Passieren aber, wie Martin auch meinte, vielen anderen Teams ist diese Woche auch passiert, dass sie katastrophal gestartet sind in irgendeiner Art und Weise. Trotzdem ist es so, dass man da schon wieder auch ein bisschen sich an den Kopf fassen darf und fragen darf, warum passiert es halt schon wieder?
So, bevor ihr beide jetzt nie aufhört zu reden, weil das schafft ihr gerade unendlich. Ich bin ja immer sehr froh, wenn mal Leute schreiben und sich bei uns beteiligen. Das bringt uns aber nicht viel, wenn ihr die nicht mal zu Wort kommen lasst. Quasi zu Wort kommen die nämlich nur durch mich. Erstmal, das ist schon sage und schreibe 10 Minuten her, dass, sogar schon 16 Minuten her, dass der Michael mal geschrieben hat, eigentlich hatten wir ja, obwohl wir 3 Interceptions hatten, immer noch so viele Chancen zu gewinnen. Okay, sorry, ich musste da ein paar Wörter zudichten. Dann ist der Daniel Röder auch noch da. Erstes Spiel schlecht von Tenne, nehme ich aber lieber als das letzte Spiel schlecht. Bengals 21, ich hoffe, es wird besser. Gegen Chargers natürlich schwierig. Allgemein die Bewertung von Tannehill, gerade meiner Meinung nach schwierig, da müssen wir uns viel mehr Gedanken drüber machen. Nur ist es da und dann der wichtige Part, weil der gibt uns auch ein bisschen Futter. Die anderen Parts sind genauso wichtig, aber der Part, den ich vorlesen muss, Daniel, der heute ja schon eine ganz schöne Einschätzung geschrieben hat, nachdem er sich das Spiel auf masochistische Art und Weise nochmal komplett zu Gemüte geführt hat. Also mich wundert die gute Bewertung unserer O-Line. Ich habe die Tage etliche Spiele vom Sonntag geguckt, die vollen 40 Minuten, da sah ich QBs, die deutlich mehr Zeit hatten. Ich finde, dass der Druck durchaus, der von der Saints D-Line gemacht wurde, der mit dem Cam Jordan auch natürlich auch noch ordentlich Qualität hat, verhältnismäßig okay in Zaum gehalten wurde. Ob das nun Top 6 O-Line von dem Wochenende war, sehe ich auch als fragwürdig an. Bin ich da ganz bei dir, Daniel. Und ich denke nicht, dass man in der NFL sich mehr als eine Offseason Zeit nimmt, um eine O-Line auf ein solides Level zu hieven. Free Agency, Draft, Trades, danach muss die O-Line sitzen. Punkt, Schrägstrich, Komma. Kann ja auch sein. Also da muss man wirklich meiner Meinung nach sagen, das ist eine komplett neue Unit, die bislang nur Training hatte. Und dafür, dass es eine komplett neue Unit ist, ohne dass da irgendjemand mal längere Zeit zusammengespielt hat, bis auf Training und die paar Preseason-Snaps, wo sie ja auch immer nur eigentlich einen Drive, ne, also den ersten Drive, so in dieser Konstellation zusammengespielt haben. Ich hatte Angst, dass es schlechter aussieht. Lass es mich mal so formulieren. To be fair, vor dem False Start von Hopkins ging eine Offside voran. Da haben die Refs in meiner Meinung das erste Mal gepennt, schreibt Daniel noch. Hopkins und Burks hatte auch einen Fallstart, ne? Ich weiß gar nicht, welcher.
Ja, Burks hatte den Fallstart, wo er in Motion gegangen ist, wo ich mich auch frage, wie das funktionieren kann. Also ja, er ist da ja in Motion gegangen und muss davor irgendetwas gemacht haben, dass er eventuell dann nicht gesettet war. Ich glaube, davon gab es auch kein direktes Replay, wo ich es mir nochmal angucken konnte. Nur er wollte wieder zum Jet Sweep laufen und plötzlich kommt Fallstart Number 16. Habe ich mich auch gefragt, so wie funktioniert es?
Zweiter Spieler in Motion.
Nee, er war einfach nur ein Fallstart, war kein, keine Ahnung. Und bei D-Hop, da muss ich sagen, finde ich, kann man so geben, wie sie es gegeben haben, weil das Problem ist, es ist ja die D-Line oder die Defense darf ja prinzipiell schon leicht drüber sein, wenn sie zurück sind, solange kein Offense-Spieler reagiert. Das ist ja genau dieses Problem, dass du auch an die Line laufen darfst, bis ein Zentimeter ran, wenn du halt der Kopf nicht drüber ist und es wird gezuckt, ist es nichts. Und dadurch, dass ich glaube, der Edge-Rusher, der rechte Edge-Rusher war es ja, glaube ich, drüber war, aber dann dementsprechend unser linker Tackle nichts gemacht hat, sondern der Wide Receiver, der ja 15 Meter weiter außerhalb ist, der mit der Situation relativ wenig zu tun hat und auch nicht sofort gezuckt hat, kann man es, glaube ich, so pfeifen. Aber würde ich jetzt sagen, da gab es andere Situationen und wir haben Glück gehabt, dass wir das Defensive Pass Interference nicht bekommen haben, was die Saints an die 2 oder was auch immer gebracht hätte. Von Molden war es, glaube ich. Und die Saints haben Glück gehabt, dass es halt ein klarer Fumble war, meiner Meinung nach. Der Ball liegt auf der Hand oder mit der Faust und dann stößt er ihn nach vorne. War alles ein wenig unglücklich. Nichtsdestotrotz möchte ich jetzt auch nicht hundertprozentig sagen, dass die Schiedsrichter halt schuld waren, weil wir haben halt auch wieder uns selbst nicht nur ein Bein, glaube ich, gestellt.
Ja, das ist der Punkt. Das spielt auf den Kommentar von vorher an. Irgendwie, wir hatten trotz 3 Tannehill Interceptions immer noch Chance zu gewinnen. Du darfst im besten Fall, klingt jetzt halt so einfach, aber du darfst gar nicht in so eine Situation kommen, dass so eine offensichtliche Fehlentscheidung mit dem Fumble, es war halt einfach einer und dann, selbst wenn es keiner gewesen wäre, bist du als Refs definitiv angehalten, diese Szene durchlaufen zu lassen, damit du sie dir danach angucken kannst und du pfeifst das Ding nicht ab, weil selbst wenn wir den Fumble bekommen hätten, hätte der Return von Bayard nicht gezählt, weil sie abgepfiffen haben und wir hätten in Anführungsstrichen nur den Ball gehabt, was besser wäre als nichts, ne? Immer noch. Unsere Offense hätte wahrscheinlich wieder nichts draus gemacht, aber sei mal dahingestellt, es darf einfach nicht eine Fehlentscheidung der Refs, selbst wenn es eine offensichtliche war, du darfst nicht in der Situation sein, wo dich sowas letztendlich das Spiel kostet. Und wir haben uns halt viel, viel zu viele Fehler geleistet, dass uns dann sowas letztendlich das Genick bricht. Die Refs waren insgesamt super kacke. Weil auch wenn der lange Ball auf Moore, die zweite INT von Tannehill, war das dann, glaube ich, der lange Ball auf Moore, debatable war, ob das auch Pass Interference hätte sein können oder nicht und der Ball auch kacke geworfen war, war es definitiv vorher, das hat man im Replay gesehen, ein Holding von dem einen Corner oder Safety, der Moore am Trikot zieht, noch bevor der Ball da ist. Ist auch nicht gesehen worden. Also da gab es ganz, ganz, ganz viel Schlimmes. Aber ja, wurde schon gesagt, trotz dieser Interceptions, trotz der Fehlentscheidung der Refs, hätten wir eine Möglichkeit gehabt, dieses Spiel zu gewinnen. Es ist halt alles scheiße gelaufen. Selbst ganz am Ende, als man die Chance hat, den Ball wieder zu kriegen und dann geht der tiefe Pass von Carr, der uns dann das Genick gebrochen hat, wo sie ein neues First Down bekommen haben, gab es danach ja nochmal einen Pass, wo wir einen klaren Fumble wieder verursacht haben und dann fällt der Saint da halt drauf. Ansonsten kriegst du den Ball, also es ist nichts zusammengelaufen dann im Endeffekt. Und um auf das von Daniel nochmal einzugehen mit der O-Line, Top 5 habe ich so mit meinem Eye-Test auch nicht gesehen. Da wundere ich mich auch über die Bewertung. Ich fand, es waren Ups und Downs dabei. Ich hatte irgendwie ein paar Plays, wo ich dachte, oh geil, da hat Hubbard rechts außen aber richtig geil geblockt. Und dann gab es irgendwie einen Play, an das ich mich erinnere, wo ich dachte, okay, hat einfach niemanden geblockt, auch gut. Also es war ein bisschen Licht und Schatten dabei, fand ich, in der O-Line. Und meine Hoffnung war und ist weiterhin, und so hätte ich sie jetzt auch, die Note würde ich ihnen geben, solide. Sie war ausreichend, um das Spiel zu gewinnen. Also die O-Line hat es nicht verkackt und ist aktuell nach diesem einen Spiel besser als die Unit, die wir da letzte Saison stehen hatten. Finde solide, aber ausbaufähig, kann man irgendwie sagen. Das heißt, da habe ich durchaus noch Hoffnung.
Ja. Das, was ich halt finde, wo wir definitiv besser werden müssen auf beiden Seiten des Balls, ist Third Downs. Das fand ich ganz, ganz schlimm. Also offensiv, dass wir haben, glaube ich, 2 von 11 oder was converted, wenn nee, überhaupt.
3 von 12 Third Downs und 0 von 3 in der Red Zone.
Ja, nein. Wo ich mir auch denke, tut aber halt auch weh, wenn du die ganze Zeit 3. und 8, 3. und 9, 3. und 13 spielen musst, durch irgendwelche Fehler davor. Zeitgleich tut es dann wieder weh, dass irgendwie jedes Team weiß, dass bei 3. und 12 auf der Defense-Seite der Ball nur ein bisschen länger geworfen werden muss, weil wir trotzdem die Lollipops extrem spielen und danach das Feld offen ist und dann halt diese Bomben da rauskommen. Muss man sich vielleicht ein bisschen was einfallen lassen. Auf der Defense-Seite eigentlich kein Problem, dass es mal passiert, weil die Jungs, was die an Stunts in der D-Line spielen mit Simmons und Autry, die haben die O-Line ja schwindelig gespielt zu zweit. Ja, und dann hast du die beiden, die gefühlt 4 Leute da wegnehmen, und dann kommt Arden Key als Edge-Rusher da rein und vernascht einfach den linken Tackle nach Strich und Faden. Das war einfach schön zu sehen. Nur diese Third-Down-Conversions haben wir letztes Jahr auch wieder gehabt, dass wir in keine Chance wirklich reingekommen sind, um die sogenannten manageable Conversions zu nehmen, weil wir halt immer bei 3. und halblang oder lang stehen und automatisch dann wieder halt zeigen, dass wir werfen, und das Throw-Passing-Game war den Tag halt einfach nicht wirklich gut insgesamt.
Es war schlecht.
Ja. Also zwei, dreimal habe ich gedacht, so, ey, nach katastrophalen Sachen hat er da wieder auch mal einen Dart rausgehauen, wo ich dachte, okay.
Tannehill hatte eine Completion Percentage von unter 50% und hat 3 Interceptions geworfen bei keinem Touchdown. Sag bitte, dass das ein scheiß
Passing ist. Ja, das war kacke, aber trotzdem war bei manchen Sachen, ich glaube, Anfang viertes Viertel nach der einen Interception, wo wir dann zweimal machen, wo ich dachte, ey, jetzt kommen wir doch irgendwie zurück und irgendwie ja, aber insgesamt war es kacke. Ja, natürlich war es kacke. Ja, also da brauchen wir auch nichts drüber sagen.
Hopkins hat ja das Ganze noch gepuffert. Das muss man Hopkins zugute halten.
Das stimmt. Er hat auch das gemacht, wofür ich ihn bei Houston, wenn er gegen uns gespielt hat, immer gehasst habe. Gab es so einen schönen Pass, wo du das Ding, eigentlich wirfst du den Ball ins Aus, aber er nimmt den halt quasi und hält ihn schon, nimmt ihn da an der Seitenlinie noch mit. Der hat schon gezeigt, also du kannst halt auch auf einen Hopkins, solltest du nicht werfen, wenn er in Double Coverage ist und die beiden DBs halt vor ihm sind, und solltest du auch nicht zu dem DB werfen, wenn Hopkins ihn eigentlich einen Step auf ihn hatte und du über den DB drüber werfen kannst. Und was dann noch das Hanebüchenste war einmal dieser Flea Flicker, der echt geil funktioniert hätte, wenn man doch Chick treffen könnte. Und dann, was fast, ich kann mich gar nicht entscheiden, was schlimmer war, Tajay Spears fliegt da durch die Luft und fängt den Ball so halb und gleitet da ins Aus. Völlig egal, ob er den gefangen hätte oder nicht. Der hat Tajay ins Aus geführt mit dem Ball im Grunde und hat auch viel zu, also ich weiß gar nicht, was er da gemacht hat. Tajay war so frei, du hättest den Ball einfach nur so ein bisschen zu ihm lobben müssen. Schaffel. Und dann hätte er den auch irgendwie im Lauf bekommen können.
Ja.
Keine Ahnung. Ich weiß schon, was du meinst. Es gab so ein, zwei, die hat dann einer Hopkins und einen hat Burks so aus der Luft gesnatcht, der irgendwie aussah, als wär's ein Dart, der tatsächlich da hingegangen ist, wo er hingehen
soll. Aber insgesamt war da wenig Hoffnung.
Ansonsten also, war das.
Erstmal, warum hat man nicht mal den vierten Versuch genommen? Vierter und Fünf war Wabel wahrscheinlich zu weit entfernt. Ich kann es überhaupt nicht verstehen, wirklich nicht, weil selbst wenn du da nicht convertest, dann sind die Saints zumindest weit hinten, weil wir waren ja schon relativ weit vorne, quasi in der Red Zone. Das heißt, wenn du wirklich auf deine Defense vertrauen willst und sagen willst, vielleicht kriegen wir den Ball nochmal wieder, weil was wir ja so oder so gemacht haben, dann versuchst halt einfach da noch zu converten und den Touchdown mitzunehmen und dann auf die Defense dich zu verlassen. Das war eine Scheißentscheidung. Das andere, wir hatten zwei Fourth Down, die wir versucht haben. Ne? Das erste war Fourth and Two, ein bisschen early im Game, und da hat Wabel dann auch gesagt, wir kicken. Auch wieder zu konservativ, aber was soll's. Die erste, da kannst du vielleicht noch argumentieren, erstmal Punkte mitnehmen oder so. Aber Fourth and Two musst du eigentlich heutzutage gerade, ja, was heißt musst du? Wir wünschen uns, dass man da ein bisschen aggressiver ist und nicht jedes Mal weiß, oh, sie kicken eh. Das kurz vor Schluss habe ich wirklich nicht verstanden. Und das andere? Oder willst du da noch was sagen?
Na, bei den Saints lief es ja genauso schlecht eigentlich. Nur haben wir die halt wieder so lange rumhängen lassen, weil wir offensiv nicht gepunktet haben, dass Derek Carr dann halt den einen Wide Open Receiver zum Touchdown da getroffen hat. Er hat halt einen Ball verwandelt von den ganzen Dingern, die die Tanne nicht verwandelt hat. So.
Ich will es nicht sagen, aber ich habe mit dem Samu am Freitag, der hat mich gefragt, welche Spieler ich bei uns ausmachen würde, die den Unterschied machen könnten. Habe ich Emmanuel Hooker genannt. Das ging gleich gut los. Ich habe auch Harold Landry genannt. Das war eher ein Reinfall. Der hatte kein gutes Spiel. Der sah noch nicht fit aus. Und auf der anderen Seite habe ich Pete Werner genannt, weil ich dachte, vielleicht müssen die mehr den Run stoppen. Und Rashid Shaheed. Ich dachte, der kann uns wirklich wehtun. Ich habe es anders erwartet, aber er hat uns wehgetan, ja.
Ja, ich fand es halt auch wieder so schön. Chris Olave geht verletzt ins Tent, kommt danach raus, wird getaped und gefühlt wird ist das ein anderer Mensch. Er wird angeworfen, er fängt Bälle, und bei uns war so gefühlt, ach, der ist jetzt ja verletzt, der kann ja gar nicht so schnell sein, und wurde zum Teil gefühlt nicht mehr gecovert. Habe ich mir auch gedacht, man ist nicht zu unterschätzen. Und ja, und nochmal vielleicht zu der Sache 4. und 5 am Ende. So viel Confidence, wie du in die Defense hast, zeigt dann ja aber auch irgendwie, wie wenig Confidence an so einem Tag dann auch in der Offense steht, dass du sagst, ey, 4-5 Yards, no way, wir machen irgendwas anderes. Ja, so konservativ, wie es ist, den Tag, keine Ahnung, ob ich es dann am Ende probiert hätte oder nicht. Ja, aber zeigt ja auch so ein bisschen, wie das Spiel dann gelaufen ist, und dass du dann auch irgendwann sagst, so, ey, kriegen wir eh nicht hin.
Das Problem, was ich damit habe, ist gar nicht mal, also du kannst ja sagen, hey, es sind knapp über 2 Minuten, ich nehme jetzt die 3 Punkte mit, verkürze auf einen, damit ich, wenn der 4. und 5 nicht klappt, nicht dann gezwungen bin, einen Touchdown zu machen. Aber das ist ja auch gleichzeitig irgendwie das Paradoxe daran. Früher oder später musst du, also es sei denn, er hat darauf spekuliert, dass die Defense nicht nur uns den Ball wiederholt, sondern dass sie selbst scored, weil das Ziel war ja auch, das Field Goal kicken, genug Timeouts haben und die Two-Minute-Warning, um der Offense den Ball zurückzuholen, um sie in Field-Goal-Range zu bringen. Irgendwie muss ich der Offense ja vertrauen, dass sie nochmal was auf die Kette kriegt. Und dann neben sogar ich, der ja eigentlich immer zu konservativer tendiert, in dem Fall vielleicht lieber den Versuch, jetzt bin ich schon so dicht dran. Und wenn ich jetzt den Touchdown mache, dann hält uns die Defense das eventuell einfach. Also dann verhindert die, dass die Saints einen Touchdown machen, wirkt irgendwie erfolgsversprechender. Weil wenn der Vierte nicht funktioniert, ja gut, dann baust du ja immer noch drauf, dass die Defense der Offense den Ball wiederholt und ihr noch eine Chance gibt. Also
ja, bin ich bei
dazu euch. Sagen, ich nehme jetzt Punkte, die mich immer noch nicht, mit denen ich nicht mal ausgleiche, sondern mit denen ich immer noch hinten liege. Bad call.
Richtig. Thomas schreibt, mit Tennell werden wir keinen Erfolg haben. Hoffentlich traden sie den zu den Jets. Den ersten Satz können wir wahrscheinlich jetzt erstmal so hinnehmen, weil der gute Mann ist jetzt gerade 35 geworden, oder? Richtig?
Jo.
Oder wird er gerade? Nee, er ist gerade 35 geworden. Letztes Vertragsjahr. Ich weiß nicht, wie wir den zu den Jets traden sollen. Ich weiß nicht, ob die Jets da überhaupt irgendeine Möglichkeit haben. Die müssen irgendeinen Veteran nehmen mit wenig Gehalt oder so. Nur mal so, ich weiß nicht, wie man da jonglieren kann. Da fehlt uns jetzt der Tim. Da können mir vielleicht andere Leute sagen, ob ich mich da komplett verrechne. Aber Ryan Tannehill hat in diesem Jahr auf jeden Fall einen Cap-Hit von 36,6 Mille. Das steht so zu Buche. Der ist der zweiteuerste QB in diesem Jahr. Die New York Jets haben noch Cap-Space von 9 Mille. Ich weiß nicht, wie viel Rodgers garantiert hat oder bei Verletzung nicht garantiert ist oder. Ich schätze, dass da schon relativ viel garantiert ist. Ansonsten hätte der gute Mann das wahrscheinlich nicht gemacht. Und ich kann mir in keiner Welt vorstellen, dass die Jets sich einen 36,6 Millionen teuren Ryan Tannehill noch on top leisten können. Und vor allen Dingen kann ich mir noch weniger vorstellen, dass die Jets das auch nur ansatzweise wollen. Weil Tannehill sah jetzt nicht so aus, als wenn er noch irgendwie ein großartiges Upgrade über einem Joe Flacco sein könnte. Das ist jetzt vielleicht gerade ein bisschen fies, aber das war halt einfach auch das falsche Spiel, um den jetzt noch zu traden. Das kann nächste Woche wieder anders aussehen. Der kann auch einfach einen scheiß Tag gehabt haben. Das ist alles möglich, ne? Und ich finde auch, wir sollten jetzt tunlichst vermeiden, Tannehill hier unter den Bus zu werfen, weil der hat uns in den letzten Jahren ja doch schon relativ gute Spiele, super Saisons geliefert, hat uns Erfolg gebracht, den ja viele Franchises sich nur wünschen können. Und der hatte jetzt einen ganz schlechten Start, aber das kann halt auch sein, Week One. Keine totale Overreaction, bitte. Es war Week One, es war eine neue O-Line, es war neues Scheme, alles Mögliche. Vielleicht klicken die ganzen Rädchen ja nächste Woche schon wieder ein bisschen anders. Und vielleicht ist er dann auch wieder besser drauf. Kann ja auch sein, dass er jetzt bis in die Haarspitzen motiviert ist, was er vorher nicht war. Dann musst du dich fragen, warum war er es nicht? Ja, vielleicht klappt das bei einem 35-jährigen Quarterback auch nicht mehr so gut, sich für Week One zu motivieren. Kann ich nicht beurteilen, weil ich noch nicht 35 bin. Aber...
Aber das, also da sagst du was. Ich finde, wir sollten ganz deutlich festhalten, das war wahrscheinlich das schlechteste Spiel seiner Karriere, zumindest im Titans-Jersey. Mein Dolphins habe ich nicht jedes Spiel mitbekommen. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass er immer noch unser bester Quarterback seit Steve McNair ist und bis zu diesem Zeitpunkt war und wir mit ihm ins AFC-Championship-Game gekommen sind und so weiter. Und man muss halt gleichzeitig sagen, das hast du auch schon gesagt, Martin, wir haben jetzt, die Season ist nicht vorbei, die Season hat gerade erst angefangen und wir haben noch 16 Spiele und es könnte tatsächlich sein, und das ist auch meine Hoffnung, und da ist die Hoffnung auch größer als bei Zacky Boy Wilson, dass Tannehill einfach wirklich nur einen schlechten Tag hatte und nicht einfach komplett scheiße geworden ist, weil er hat halt super selten, zum Glück, 3 Interception Games, aber wir dürfen jetzt auch nicht den Fehler machen, zu sagen, das passiere keinem anderen Quarterback oder wäre keinem anderen passiert. Ben Roethlisberger hat ein Spiel mit 5 Interceptions oder sowas. Josh Allen hat dieses Wochenende 3 Interceptions geworfen und einen Fumble verloren. Die Bills aber halt, haben verloren, die Bills haben verloren, die Chiefs haben verloren, die Bengals haben verloren.
Und genau.
Ravens. Ich will jetzt damit nicht sagen, die sind auf Ravens haben gewonnen.
Aber Ravens, schlechtes Quarterback-Play.
Achso, ja. Das, ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass die genannten Teams irgendwie, dass das gleichzeitig bedeutet, die seien genauso schlecht, genauso gut wie Tannehill. Burrow, Mahomes und Josh Allen sind bessere Quarterbacks als Ryan Tannehill das ist. Ich will nur sagen, bei denen sagt jetzt auch einfach jeder, naja, Josh Allen hatte halt einen schlechten Tag und es war ja die Jets Defense, so, die eine geile Secondary hat, aber das haben die Saints auch. Und jo, es kann auch einfach sein, dass er ein scheiß Spiel gehabt hat.
Es war die Kombination von allen. Ne? Also ja. Ryan Tannehill hat mit Sicherheit einen großen Anteil an der Niederlage, aber nicht alleine. Ne? Also das war, Wir haben gerade schon mehrfach darüber gesprochen, auch diese Fourth Downs, schlechte Entscheidungen. Mike Vrabel hat auch einmal eine Strafe gegen die Saints abgelehnt, sodass nicht 3. und 12, glaube ich, war, sondern 4. und 2 oder, nee, noch ein bisschen mehr, ne?
Es war
4. und 5 oder sowas und das wäre
ja, so. Ja, das war das Field Goal, das verwandelt wurde und dann gab es da ein, hier das Ding, wo er vorm Longsnapper aufgeleint war und das wären dann, glaube ich, statt 4. und 9, 4. und 4 geworden oder so. Ja. Und ja.
Aber es waren drei Punkte, die er quasi geschenkt hat, die drei Punkte. Ja, also es gibt halt mehrere diskutable Geschichten. Und,
diskutabel auf jeden Fall, aber da möchte ich ganz kurz, den Call hätte ich ehrlicherweise auch gemacht. Also ich nehme lieber 4. und 5 und lass den Rookie-Kicker versuchen, einen 50-Yard-Field-Goal zu kicken, was er vielleicht nicht schafft, als er auf 3. und 12, weil wir 3. und 12 nicht können. Also die Gefahr war für mich in dem Fall größer, dass die aus 3. und 12 ein neues First Down machen. Da lasse ich den Rookie-Kicker dieses 50-Yard-Field-Goal nehmen.
Ja, okay. Aber mal. Also jetzt tut bitte nicht so, als wenn jedes Mal ein 3. und 12 gewesen wäre, die Offense der Saints converted hätte. Ne? Weil
nein,
unsere,
das jetzt nicht.
Unsere, die haben uns nicht 50 Punkte eingeschenkt. Und also klar, Christian Fulton verletzt wieder raus, ne? Also angeschlagen, dann Manny Hooker zum Schluss noch mit einer Concussion. Also auch da gab es dann noch so ein paar Sachen, die negativ für uns gelaufen sind. Aber sei es drum. Wir haben jetzt 48 Minuten drauf auf der Uhr. Michael schreibt noch, Willis ist noch nicht so weit. Ja, okay, wir können es aber bald ausprobieren, weil wenn Tannehill noch so ein Spiel macht, dann darfst du Willis ausprobieren und dann darfst du Levis ausprobieren. Punkt, aus, ja. Ende. Dann musst du, also nach dem zweiten Spiel bei deinem 35 Jahre alten QB, der am Anfang der Saison ist, darfst du dann auch sagen, gut, dann versuchen wir mal unseren Third-Round-Pick oder unseren Second-Round-Pick der vergangenen beiden Jahre.
Wenn er nochmal so ein Spiel macht, gebe ich dir recht, aber nicht, wenn er jetzt einfach nur das nächste Spiel, wenn wir einfach nur das nächste Spiel verlieren würden, er aber deutlich besser spielt als letzte Woche. Wenn er jetzt nochmal so ein Grützenspiel hat, wo er absolut niemanden, keinen offenen Receiver trifft und 3 INTs macht, dann ja, da musst du wahrscheinlich dann nicht noch mehr sehen, aber wenn er jetzt nächste Woche normal gut spielt und wir trotzdem verlieren würden, weil es die Chargers sind, dann würde ich auch noch nicht die Reißleine ziehen, ehrlich gesagt.
So. Wahrscheinlich nicht. Daniel schreibt noch, Willis hat eine schöne Entwicklung hingelegt. Das muss man, da kann man auch gerne mal so betonen, ne? Im Vergleich zum letzten Jahr hat er schon sehr große Schritte nach vorne gemacht, selbst wenn wir sagen, Willis ist noch nicht so weit. Er zeigt eindeutig, dass er da dorthin kommen kann, ne? Und das, was Daniel da noch weiterschreibt, klar, ich selber hätte wenig Stress mit ihm auf dem Platz, zumal er bereits ja quasi abgeschrieben war. Und das haben wir auch irgendwo schon fast gemacht, ne? Wir selber vielleicht noch nicht so ganz, aber die Zeichen der Franchise waren quasi so. Und er hat sich da definitiv zurückgekämpft. Er hat bewiesen, dass er die Entwicklung nehmen kann. Und er hat eine gute Preseason gehabt. Also kannst du ihm vielleicht auch hier und da dann tatsächlich mal die Chance geben, ne? Gerade wenn Tannehill nochmal so ein Spiel geben sollte. Und ja, jetzt nochmal ganz kurz, weil Chris hat es gerade schon angesprochen. Nächste Woche Preview, Week 2. Es wird nicht leichter. Es wäre schön gewesen, wenn wir mit einem 1-0 in die Saison gegangen wären, weil ja, die kommenden Spiele können dadurch ganz schön eklig und stressig werden bis zur Bye Week. Wenn du jetzt schwarz malen möchtest, kannst du auch locker vielleicht 1-5 oder sowas stehen. Hoffen wir es mal nicht, aber jetzt kommen erstmal die Chargers mit dem mittlerweile sehr gut bezahlten Justin Herbert als Quarterback und einem ebenso neuen Offensive Scheme von Kellen Moore, der von den Dallas Cowboys rüber gewechselt ist zu den Chargers und gleich mal, ja, ich weiß gar nicht, ob er es bewiesen hat oder ob die Miami Defense einfach nur kein Run verteidigen kann, aber es war durchaus kreatives Playcalling dabei. Kellen Moore stand vor allen Dingen bei den Cowboys auch für sehr passlastige Offenses. Er hat aber auch gezeigt, dass er mit sowohl Austin Eckler, bei dem man es wusste, als auch Joshua Kelly, bei dem man es nicht wusste, den Run sehr gut bespielen kann. da machen wir uns persönlich ja weniger Sorgen. Ne? Den Run können wir relativ gut verteidigen. Die offensiven Waffen als Receiver, da sieht es eher ein bisschen schwierig aus. Wie würdet ihr da die Receiving-Option der Chargers einschätzen und gerade im Vergleich oder ja, versus unsere Defense?
Ja, sorgenvoll tatsächlich, weil der Herbert mit diesen Waffen ja dafür bekannt, also der nimmt ja sehr gern tiefe Bälle. Und das ist wahrscheinlich das, was wir am schlechtesten verteidigen. Das heißt, es kommt wirklich darauf an, den unter Druck zu setzen und den auch ein paar Mal auf den Arsch zu legen und damit Drives zu killen. Der darf keine Zeit in der Pocket haben. Wir haben jetzt heute irgendwie erfahren, dass Eckler angeschlagen ist. Selbst wenn er spielen würde, traue ich unserer D-Line zu, den Run zu stoppen. Ich habe halt einfach nur Angst, dass Herbert uns mit dem Pass halt schlägt und wir tiefe Bälle nicht verteidigt kriegen in der Secondary. Da muss halt die D-Line stören, wo es nur geht, finde ich, damit wir da eine Chance haben.
Was mir persönlich so Bauchschmerzen macht, sind vor allen Dingen die Receiver. Weil, okay, du hast einen Keenan Allen, der ein guter Technician ist, gutes Route Running hat. Aber du hast jetzt mit einem Mike Williams, mit einem Quentin Johnson, dem First-Round-Pick und vor allen Dingen den beiden Tight Ends, Gerald Everett und Donald Parham, sehr große und durchaus trotzdem schnelle Receiving Options. Das passt zu unserer Secondary und ja, bei den Tight Ends vielleicht auch irgendwo in Coverage-Linebackern irgendwie so gar nicht zusammen.
Ja, gerade so die Tight Ends dazu, auch da kann man vielleicht schon wieder Parallelen ziehen zur letzten Saison, wo sahen wir richtig kacke aus, wenn ein Mo Alie-Cox mit 2 Metern gefühlt jeden Ball gefangen hat als Tight End gegen die großen Tight Ends der Liga, egal was da sonst drumherum sah, sahen wir auch letztes Jahr schlecht aus, wo dann die Colts kamen, wo mit einem guten Tight End die Jaguars kamen. Ja, und dazu, wie es Chris gerade schon meinte, die tiefen Teile, ne? Die Secondary macht mir, was das angeht, schon ein bisschen Sorgen. Lauf, ja, die Front Four bei uns mit den Linebackern dabei ist wirklich, wirklich so, dass es das wird. Ja, und ansonsten muss ich sagen, das, was man ja auch gesehen hat, wo vielleicht die Schwachstelle dieser Defense bei den Chargers jetzt auch war, wenn man gesehen hat, Tua hat auch keine gute Completion Rate, hat aber für 460 Yards geworfen, weil er einfach da mit Tyreek und Cheetah, einfach zwei Leute hat, die laufen ohne Ende und der hat einen Arm, der Junge, und der Ball kommt auch dazu ziemlich präzise. Die Kombi haben wir jetzt halt aktuell leider gar nicht. Und deswegen muss man hoffen oder gucken, dass die Secondary gegen die Deep Routes ein bisschen besser steht. Die D-Line Druck macht und die Pocket halt ein bisschen penetriert, damit Herbert vielleicht auch ein bisschen rollen muss.
Die Chance ist da, dass unsere Passing Offense, die ja, wie gesagt, ich sag's nochmal, versucht wurde, ne, die Andre Hopkins hatte, man hat gesehen, dass der eingebunden werden soll. Wir haben uns bei den Receivern, die wir die letzten beiden Jahre geholt haben, mit Woods und davor mit Julio, auch nicht nur das Problem gehabt, dass sie nicht wirklich, also die sind ja auch nicht wirklich eingesetzt worden. Bei Julio war es auch schwierig, dass er überhaupt am Feld stand, aber selbst wenn, haben die auch kaum Targets gesehen. Das war ja, geht ja sogar auf AJ Brown zurück, dem wir auch nicht genug Targets gegeben haben. Das ist so die eine Sache, wo ich gedacht habe, aha, der trifft den nicht, aber wir werfen ihn ständig an. Also ich weiß nicht, wann das letzte, kann ja vielleicht mal jemand raussuchen, wie Max oder so, wenn er zuhört. Ich weiß nicht, wann letztes Mal ein Titans-Receiver über 10 Targets in einem Spiel hatte. Deshalb
AJ Brown.
Ja, würde ich sagen, ja.
War auch der nicht so häufig, wie wir es uns gewünscht hätten. Also lange Rede, kurzer Sinn, der Burks und D-Hop und Chick können hoffentlich, wenn Tanne einen besseren Tag erwischt gegen die Secondary der Chargers, da wäre die Chance, dass sie da besser aussehen, dass unser Passing Game da besser aussieht und ja, wir darüber dann was reißen können und den ersten Touchdown der Saison machen. Aber das ist einfach, ja, das sagen musst. Ich meine, okay, die Giants haben nicht, da habe ich dann auch gedacht, guck mal, wir haben keinen Touchdown gemacht, die Giants haben gar keine Punkte gemacht, aber es hat einfach trotzdem ja, ich habe ein bisschen Schiss, weil ich war super hyped und mir ziemlich sicher, dass wir das Ding gegen die Saints gewinnen. Mir war klar, dass unsere Defense besser aussehen würde als unsere Offense. Ich hätte aber wirklich natürlich nicht gedacht, dass Tannehill so einen Kacktag hat und wir nicht mal einen Touchdown auf die aufs Board kriegen. Ja. Deshalb bin ich ein bisschen deflated nach dem Loss. Ich glaube trotzdem, dass wir eine Chance haben, die Chargers zu schlagen. Aber irgendwie sitzt bei mir jetzt es schleicht sich dieses Bauchgefühl ein, dass auch wenn ich das nicht unbedingt will, dass ich irgendwie das Gefühl habe, die Football-Götter oder wie man auch immer das sagt, werden dafür sorgen, dass wir Willis sehen im Laufe der Saison. Und ich mag den Jungen total, aber so hatte ich mir das eigentlich nicht vorgestellt.
Also ich muss halt auch sagen,
Woche 16, ganz kurz, Woche 16 gegen San Francisco, AJ Brown, Woche 16, 2021, 16 Targets, 11 Receptions, 145 Yards, ein Touchdown.
Ja.
Ja, ich muss halt auch sagen, ich bin voll bei dir, Chris, so vor der Saison war man schon ein bisschen gehypt, weil auf dem Papier finde ich ja diese ganze Kombi aus D-Hop, Burks, Chick, dazu dann Henry oder Spears, eigentlich echt gut, weil die schön mit Mesh-Concepts kannst du ein paar Leute rausnehmen. Wenn halt dann D-Hop in Double Coverage ist und Burks einen hat, dann ist im Normalfall entweder für Chick oder Tajay dann irgendwo was frei. Klingt halt sehr gut. Deswegen will man die Flinte nicht ins Korn werfen. Aber trotzdem ist halt diese Woche 1 ist schon wieder dieses Shocking Pikachu-Face bei mir eingetreten, weil ich gedacht hatte, Alter, das gleiche Ding habe ich letzte Saison gesehen. Also es fühlte sich halt so gleich an und man denkt sich, ja, here we go again. Und das darf eigentlich nicht oder sollte nicht direkt in Woche 1 einsetzen, ist jetzt passiert. Nichtsdestotrotz, ja, dafür zahle ich 3 Euro ins Phrasenschwein, ne? In der NFL kann an jedem Spieltag jeder jeden schlagen, haben wir gesehen. Und der nächste nach dem Spiel ist vor dem Spiel, ne? Mund abwischen, weitermachen und ja, neue Woche, neues Glück, um mal die 4 Stück voll zu machen.
Hooker wird wahrscheinlich nicht spielen, schreibt Michael. Wahrscheinlich nicht. Ich weiß nicht, wie da jetzt das Update ist, aber wenn er wirklich ins Concussion-Protokoll kommt, dann hat er quasi ja keine Chance, da pünktlich rauszukommen innerhalb von einer Woche. Ne? Das geht ja heutzutage fast nur noch, wenn vom Donnerstag zum Sonntagsspiel ist oder sowas. Ansonsten ist innerhalb von einer Woche von einem Game zum nächsten das fast unmöglich. Aber lassen wir uns überraschen. Wäre auf jeden Fall ein herber Verlust.
Ja.
Ebenso Christian Fulton, wo man gespannt sein darf, wie es morgen, erster Injury Report, wie es morgen da aussieht, ne? Ja. Gut, also.
Ist denn Hooker im Concussion Protocol? Also wissen wir doch noch nicht, oder?
Ich weiß es nicht, es hieß nach dem Game so, aber geschrieben haben sie es tatsächlich nicht.
Das müssen wir morgen abwarten. Ist irgendwie an mir vorbeigegangen, ja.
Ja, es war auch spät im Spiel, ne? Ja. Was bleibt es zu sagen? Die Chargers wirken gerade weitaus bedrohlicher, als es die Saints vorab getan haben. Haben jetzt auch nicht gerade defensiv gut ausgesehen, aber wie Lars es schon beschrieben hat, haben die Dolphins auch eine andere Firepower und ein anderes Speed Element in ihrer Offense. Und ja, mal schauen. Ich kriege gerade Geschrei aufs Babyphone. Lacht mich aus, dass ich ein Babyphone benutze, aber wenn ich alleine zu Hause bin mit diesen Dingern auf, dann brauche ich das, weil ansonsten würde ich nie mitkriegen, wenn die beiden wach werden. In der Nachtdienst. Deswegen muss ich das Ganze jetzt ein bisschen abkürzen hier. Außer ihr möchtet gerne noch über irgendwelche Sachen philosophieren und wieder in einen 10-minütigen Redefluss kommen.
Nö, großartig, ja, denke ich, sind die Hard Facts gesagt. Ja, Prediction können wir machen.
Das gerne. Hätten wir jetzt auch echt gerne weglassen können, Chris.
Warum? Ich habe gesagt, ich habe Bauchschmerzen, aber ich sage trotzdem, wir gewinnen. It would be the most Titans thing ever, weil wir haben ja immer noch, also Vrabel kann die Mannschaft schon auch wieder, glaube ich, einschwören in der Woche und der Offense irgendwie alles, also eintrichtern, wie kacke das war. Und es besteht die Chance, dass da eine völlig andere, dass wir eine völlig andere Offensivleistung sehen und man vielleicht die Chancen, die einem die Defense gibt, dann auch mal zumindest die Hälfte davon nutzt. Ja, es hätte gegen die Saints locker gereicht, die Hälfte davon zu nutzen.
Eine hätte gereicht, eine
ja, zu nutzen. Ja, es ist richtig, ja. Deshalb will ich das Spiel nicht komplett abschreiben und wir haben die Saison auch erstmal, bevor sie dann richtig, richtig in die Hose ging durch Verletzungen, haben wir die Saison nach dem bitteren Loss gegen die Giants letztes Jahr auch gedreht. Also gedreht in Anführungsstrichen, gell? Wenn du das erste Spiel verlierst, musst du die Saison noch nicht drehen. Aber
Losing Record. Also ich möchte jetzt gerade ganz kurz unterstreichen, Daniel sagt erst, was Martin sagt und zweitens absolut fair. Ich weiß nicht, ob das jetzt auf das Babyphone bezogen war. Ich nehme das jetzt mal universal. Ja, Daniel, zu allem, was ich gesagt habe.
Okay. Ich glaube, es wird trotzdem knapp.
Ich sag's mal zu der Tannehill-Sache.
Ja. Ich glaube, es wird trotzdem knapp. Ich habe im Gefühl, dass mal wieder, weil die Davis haben die Titans die letzten Jahre immer geschafft, außer mal, dass es so 2 oder 3 Blowout-Games gab. Es wird irgendwo trotzdem am Ende des Tages ein One-Score-Game sein. In welche Richtung es geht, kannst du die Münze werfen, glaube ich. Weil, wie es Chris auch meinte, wirklich noch ineffizienter können wir offensiv nicht werden. Das heißt, da kann es fast nur aufwärts gehen. Und wenn das funktioniert und die Defense auf ihrem Level bleibt, dann kann da an so einem Tag alles passieren. Und deswegen weiß ich nicht, auf welche Seite die Münze am Ende fällt, aber es wird ein enges und defense-lastiges Spiel werden, denke ich.
Das zeige ich jetzt nur, aber ignoriere ich, ne? Gut. Ich glaube, dass wir gerade mit jetzt den neuen Verletzungen, wie sie dazugekommen sind, etc. pp. Ich glaube, diese Woche schaffen wir es noch nicht. Ich bin nicht bereit dazu zu sagen, wir schaffen diese Saison nichts. Auf gar keinen Fall, aber ich glaube, diese Woche ist jetzt zu früh für den Umschwung.
Muss, glaube ich, auch sagen, im Prediction Game habe ich auch einen Loss, glaube ich, getippt am zweiten Spieltag.
Hoffentlich überraschen sie mich komplett, aber ich habe halt wirklich so ein bisschen Angst vor dem Speed-Element und den bigger-bodied Wide-Receivern und durchaus auch dieser Möglichkeit, die die Chargers jetzt in der letzten Woche schon gezeigt haben, auch über diesen riesen Donald Parham da irgendwie über die Mitte noch was zu machen. Gerald Everett ist jetzt auch kein schlechter Tight End. Und ich kann mir gut vorstellen, dass so ein Quentin Johnson da seine erste Duftmarke in der NFL verteilen kann oder so, was er jetzt ja im ersten Game nicht geschafft hat. Ich glaube, dass wir mit einem Touchdown-Abstand locker verlieren und wäre so bei 24-17 für die Chargers oder so. Auch wenn ich mir gerade noch nicht vorstellen kann, wie wir auf 17 Punkte kommen sollen, aber da waren wir jetzt letzte Woche auch nicht so weit von entfernt. Also
Ich finde es halt wirklich so herrlich, dass wir gefühlt die gleichen Sachen sagen, wirklich wie letzte Woche. Ich weiß noch nicht, wie wir auf 17 Punkte kommen sollen, aber letzte Woche hatten wir auch 14, das wird schon werden.
Ich hatte nach dem Spiel hatte ich sofort meinen Start für diesen Podcast, weil ich dachte, Ich spreche so ein bisschen wie, keine Ahnung, zurück in die Zukunft oder so, ist halt falsch, aber so ein bisschen herzlich willkommen, Datum raussuchen vom Week 17 oder Week 18 Game oder sowas. Nee, das war schon gruselig. Aber es gab auch positive Aspekte, ihr habt sie benannt.
Deswegen. Okay. Kriegen wir hin.
Und wenn es richtig scheiße läuft, ist der positivste Aspekt, dass Wable vielleicht dazu gezwungen wird, die neuen QBs auszuprobieren. Dann haben wir zumindest den Weg zur Zukunft wirklich geebnet. Ob er nun Caleb Williams heißt, worüber ich mich dann auch irgendwann freuen könnte, die Saison über vielleicht noch nicht, oder ob im besten Fall Malik Willis oder auch Will Levis sich tatsächlich als kompetenter Quarterback zeigt. Gut.
Marvin Harrison Jr. Wenn
aber nicht sollte. First of all.
Wenn wir so eine Sache machen, die auf den frühen Pick rausläuft, dann will ich den. Also dann will ich, dass Levis oder Willis funktionieren.
Lass uns das doch besprechen, wenn es soweit ist, ja. Und dann für heute auch also, sagen.
Ich sag übrigens, wir gewinnen 23 zu 20.
23 zu 20. Okay. Noch irgendein Kommentar hier mit dem Tipp drin? Nö, ich sehe nichts. Dementsprechend würde ich mich recht herzlich bei allen bedanken, die rege teilgenommen haben. Schön auch Daniel mal wieder, also den Schiffmann Daniel, nicht den Rüder Daniel, hier zu sehen und fleißig mit zu kommentieren. Schön Lars zu sehen, wie immer auch schön dich zu sehen, Chris. Danke an alle und den Abschluss muss jetzt wie immer Chris machen.
Yay. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Dabeisein. Danke fürs fleißig Kommentieren. Guck mal. Ich lese gerade Daniel. Er sagt 23-21. Für uns habe ich eben auch überlegt, das würde drei Chargers TDs bedeuten. Ich glaube, wir halten sie irgendwann mal auf ein Field Goal. Deshalb sage ich 23-20. Aber ja, lass uns den ersten Sieg in der zweiten Woche holen. Euch allen einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis nächste Woche. Tighten up.